Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 27. Juni und ja, die Berichtssaison ist endlich wieder eröffnet worden. Nike und Micron sind da immer so die ersten großen Namen, die mit dabei sind. Aber es gab gefühlt auch sehr viele Nachrichten, vor allem also der Tech-Sektor ist aktuell wirklich Wahnsinn, was da sich so abspielt. Also da gibt es einige interessante Nachrichten. Bei Tesla hat es einen ja recht interessanten Rauswurf gegeben. Dann der Streit zwischen Microsoft und OpenAI, der scheint immer weiter zu eskalieren. Ja, das dürfte auf jeden Fall eine interessante Entwicklung sein. DeepSeek, ja, vielleicht doch nicht so der Google und ChatGPT-Killer, wie man es so am Anfang gedacht hätte. Oder wenn wir auch mal in den Bereich der Autos schauen, Xiaomi hat ja sozusagen einen Mini-Porsche rausgebracht, zumindest von den optischen Gründen her und günstiger als Tesla. Also auch hier eine wirklich sehr starke Entwicklung. Also wirklich Wahnsinn, wenn man bedenkt, Xiaomi, das ist ja ein Unternehmen, das ist noch richtig jung und wie die sich sofort im Smartphone-Markt etabliert haben und nun auch die Autos wie am Fließband rausbringen. Also wirklich beeindruckend, ja. Und dann werden wir natürlich über Micron sprechen. Und Nike war gestern mal zweistellig im Plus, ob jetzt der große Turnaround kommt, all das und viel mehr in dieser Folge. Aber jetzt erzähl mal, ja, die Märkte sehen wieder sehr grün aus diese Woche. Was war denn los? Woran hattet ihr legen?
Woran hat er gelegen? Ja, es mangelt an schlechten Nachrichten, kann man so sagen. Ne? Ja, ist gerade irgendwie echt so ein bisschen eitel Sonnenschein. Wir haben ja eh schon in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass die Stimmung im Chipsektor wieder extrem gut ist. Also die Zahlen von Nvidia kamen gut an. Dann war Oracle nochmal, ja, dieser Push. Jetzt sprechen wir gleich noch über Micron. Also man sieht einfach, dass die Trends bei den KI-Infrastrukturaktien, bei den Investitionen weiter intakt sind. Und dass da mit Hauen und Stechen gerade ja auch hinter den Kulissen gearbeitet wird, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Aber da sieht's einfach sehr gut aus. Und wenn natürlich die Big Tech-Werte gut laufen, also eine Nvidia, aber auch die anderen großen Cloud-Anbieter, dann schiebt das natürlich die Indizes auch nach oben. Und wir haben im Nasdaq 100 schon Rekorde. Am Donnerstag der Schlusskurs vom S&P war ein Müh unterm Allzeithoch, aber wir nehmen ja jetzt Freitagvormittag aus und da sieht es jetzt danach aus, als ob wir die Hochs knacken. Denn die ganzen Schwergewichte laufen, wie gesagt, sehr gut. Die Stimmung ist allgemein sehr gut. Wir haben ja jetzt erstmal die Waffenruhe in Nahost. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Da gab es ja auch sehr viele Meldungen. Donald Trump war teilweise sehr erbost, weil die Legacy Media teilweise überhaupt, ich glaube, die New York Times war das, dass das ja gar nicht erfolgreich war mit der Bombardierung von Fordo und so weiter, dass da die ja, Infrastruktur und die ganzen Zentrifugen gar nicht zerstört wurden und da war er sehr erbost. Muss man mal gucken, wie das dort weitergeht. Wäre natürlich dann, ja, was so die Lage angeht in der Ost, die Stabilität wahrscheinlich wirklich nicht so gut, wenn dann doch das Ganze wieder irgendwann aufkocht. Aber da ist auf jeden Fall gerade Ruhe und auf der anderen Seite, es tut sich ein bisschen was in den Handelsstreits, in den Handelsdeals. Da war ja eigentlich die Deadline am 9. Juli und jetzt hat gestern die Sprecherin vom Weißen Haus gesagt, ja, man wäre da ja flexibel. Also 9. Juli kann doch verlängert werden. Und das hat gestern auch so ein bisschen für Hoffnung gesorgt. Denn wenn man das so vergleicht, von wegen, wir sind kurz vor den Deals, diese Woche noch oder nächste Woche, hieß es ja schon, ich glaube, wie lange sagen wir das jetzt? Seit 4, 5 Wochen heißt es doch immer, diese oder nächste Woche. Ja, jetzt haben wir bald den 9. Juli schon. Und bis auf Großbritannien und dieser erste Deal mit China ist nichts passiert. Und ja, das ist natürlich, also wenn es da jetzt dann doch diese Strafzölle gibt für alle anderen Länder, dann kann man sich Zinssenkungen in die Haare schmieren, dann wird das nämlich nichts und ja, dann vielleicht doch eher Rezession. Und da weiß natürlich jetzt auch Trump, wenn sie das jetzt durchziehen, dann ja, sieht es, glaube ich, erstmal wieder nach einem Riesenrücksetzer aus. Und dementsprechend ist man da jetzt doch flexibel, also wahrscheinlich keine irgendwie exorbitanten Zölle am 9. Juli. Man ist auf jeden Fall mit der EU weiter am Verhandeln. Da hat man der EU auch einen neuen Vorschlag vorgelegt. Das wird jetzt geprüft. Und laut EU ist man ja auch für einen Deal bereit, aber man möchte irgendwie einen fairen Deal und prüft das gerade. Und ja, man dreht sich im Kreis so ein bisschen. Damit Indien auch angeblich kurz vorm Abschluss. Man hat ja auch gelesen, Vietnam ist man kurz davor. Mit China gab es noch eine Sondervereinbarung jetzt bezüglich seltener Erden, dass die wieder geliefert werden. Also ein bisschen was tut sich, aber es ist Es bleibt weiter irgendwie, ja, sehr, sehr zäh, aber dem Markt ist das aktuell egal, weil die Hoffnung auf Zinssenkungen sind ja zuletzt wieder angelaufen. Vielleicht sogar im Juli, eher zwar nicht, aber dann im September, sofern Handelsdeals kommen, vielleicht sogar schneller als man denkt. Also da ist auf jeden Fall Bewegung drin und das übergeordnete Bild passt halt einfach gerade, dass die Unternehmen, dass es denen weiter doch ganz gut geht, vor allen Dingen Chipsektor, KI-Bereich. Nvidia selbst sagt ja, sie sind kein Chip-Hersteller mehr, sondern ein KI-Infrastrukturunternehmen. Riesige Chancen jetzt auch im Bereich Robotik, hat er gesagt, dass sie dann die Roboterfabriken ausstatten, hat Jensen Huang nochmal jetzt gesagt. Also ja, er ist da wirklich Spezialist drin, immer wieder neue Bewegungen auszulösen, also neue Hoffnungen zu sehen, dass es doch weitergeht. Also ja, deswegen, ne, sieht gut aus. Der DAX ist am Freitag, jetzt während wir aufnehmen, vormittags auch im Plus. Zwar nicht so stark und noch nicht auf Allzeithochs, aber zumindest hat er sich jetzt auch wieder gefangen, auch mittlerweile doch fast 1% im Plus. Aber er ist noch unter den Allzeithochs. Und was ja auch auffällt, da haben mich auch viele gefragt, wieso das überhaupt so ist, dass der Nasdaq, den man im Depot hat, also den Nasdaq ETF, der ist ja noch weit unter den Hochs, obwohl der Nasdaq auf Allzeithoch ist, liegt vor allen Dingen daran, dass der Euro ja so krass aufgewertet hat gegenüber dem US-Dollar. Und dementsprechend ist das bei allen Aktien hier, die also in den USA gelistet sind, die man in Euro kauft, natürlich so, dass sie noch unter den Allzeithoch sind. Unter anderem auch eine Nvidia ist deutlich drunter hier in Euro. Aber vielleicht dreht sich das ja auch bald wieder. Deswegen, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Aber kurzfristig, ja, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, kann man sagen.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass es bei den Zöllen irgendwie noch mal so zu einem großen Ding kommt. Selbst wenn wir nah an diesen Anfang Juli Termin dann kommen, dann kann man das ja immer unter dem Deckmantel dann argumentieren. Ja, wir sind ja gerade in Gesprächen, dann wird
Ja.
es natürlich nicht eingeführt. Deswegen, ich glaube, dass der Markt mittlerweile auch sowas ja einfach partizipiert, weil man ja gemerkt hat, die USA können das eben auch gar nicht durchziehen. Ja, er wird sich dann wieder hinterher als der große Dealmaker dann hinstellen. Das hat er ja auch eben mit Netanyahu gemacht. Ich habe gesagt, das war wieder so ein typischer Donald Trump. Er hat ja gemeint, ja, die Zusammenarbeit, das war wahrscheinlich die beste, die es je gegeben hat dann im Zusammenhang mit dem
Ja.
Angriff. Also so eine typische Donald Trump-Rhetorik
Wenn er
dann halt
dabei wäre, war es
wieder.
natürlich die beste
Immer wenn er
Zusammenarbeit.
dabei ist, immer das Beste, das jemals passiert ist gewesen. Ja, aber nun gut, anderes Thema, genau. Womit fangen wir denn an? Ja, bei Tesla, da reißen aktuell die Nachrichten nicht ab. Robotaxi-Dienst läuft weiter, haben wir aber schon drüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass wohl einer seiner ganz wichtigen Köpfe, der auch schon sehr lange mit dabei ist, Omead Afshar, heißt der gute Mann, also das ist ein Tesla-Produktionsleiter, der ist wohl gefeuert worden. Also der ist schon ziemlich lange mit an Bord gewesen. Der hat wohl auch mal an irgendwelchen Geheimprojekten für SpaceX mitgearbeitet, ist dann aber doch wieder zu Tesla zurückgegangen. Und ja, es kommt jetzt, man weiß jetzt natürlich noch nicht so ganz genau, warum. Es wurde da um Stellungnahme gebeten, aber klar,
Ich
dass die
glaube, es lag
Unternehmen
daran,
dann.
dass er Elon Musk hier mit den, ich glaube, er war auch irgendwie für die Übersee-Auslieferung beziehungsweise Absätze verantwortlich und dass da aktuell ja absolut nicht gut läuft, vor allen Dingen in Europa, ist er da rausgeflogen, dass das natürlich vor allen Dingen daran lag, dass Elon Musk hier sich in Politik eingemischt hat und so weiter und da
Ja.
wahrscheinlich, egal wer da gewesen wäre, du hättest wahrscheinlich dann das geilste Auto haben können und alles machen können, aber wenn es halt einen Boykott gibt der Verbraucher, ja, was willst du machen halt
Ja,
einfach,
eben,
ne?
ich wollte es gerade sagen. Ja, also man weiß keine offizielle Stellungnahme, aber es ist natürlich sehr naheliegend, dass man aktuell mit den Absatzzahlen nicht zufrieden ist. Da Elon Musk natürlich selbst nie Schuld an irgendwas hat, muss man da dann natürlich irgendwie immer so, wie man so schön sagt, das Bauernopfer so ein bisschen suchen. Ja, das hat man jetzt da wohl anscheinend gefunden. Ja, es unterstreicht halt nochmal, so bei Tesla ist halt immer irgendwie was los, weil derjenige, also dieser Omead, der hat wohl noch wenige Tage vor seinem Rauswurf gepostet, wie toll das mit dem Robotaxi-Dienst nun angelaufen ist und hat Elon Musk beglückwünscht. Ja, aber so schnell kann es dann eben auch wieder gehen dann, ja. Also
Ja, also was natürlich jetzt auch wieder impliziert, nächste Woche werden Auslieferungszahlen erwartet, dass die
ja.
eher wieder nicht ganz so toll werden. Ist zwar eigentlich auch bekannt, aber vielleicht werden sie auch noch mal schlechter als erwartet. 393.000 werden dort erwartet. Vielleicht liegen wir noch mal drunter. Die Aktie hatte sich ja eigentlich noch mal jetzt ganz gut gehalten mit dem Start des Robotaxi-Dienstes. Aber wir hatten es ja auch schon gesagt. Also erste Reaktion sehr positiv am Markt. Dann kam doch so ein bisschen, ja, der Dämpfer, weil es doch auch einige Fehler gab vom Robotaxi. Und ja, jetzt ist das doch eher so gemischt. Gestern, also am Donnerstag, gab es nochmal eine deutliche Kurszielerhöhung vom Analysten aus Benchmark, war das. Die waren jetzt wieder sehr zufrieden mit dem Robotaxi-Dienst, aber ich denke, man muss da jetzt einige Monate abwarten. Es wurden wohl jetzt neue Leute, die auf der Warteliste waren, eingeladen, das zu testen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwann ausgeweitet wird, wie die weiteren, ja, die Feedbacks sind. Habe auch einige Sachen wieder jetzt nochmal gesehen, wo viele Sachen nicht so gut funktioniert haben. Aber man darf auch nicht vergessen, ne? Waymo und so weiter, auch gerade eben wieder was gesehen, wo so ein Waymo sich in so einem Kreisel, hat es einfach nicht aufgehört, durch einen Kreisel zu fahren und die Leute kamen auch nicht mehr raus aus dem Auto. Gibt halt überall bei diesen Robotaxis noch Probleme. Nur bei Tesla wird es natürlich, wenn da einmal falsch abgebogen wird, kommt das natürlich auf die Goldwaage, auch wenn es natürlich nicht schön ist, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, was die normalen Autofahrer so in den USA machen. Ich weiß nicht, bist du schon mal in den USA Auto gefahren? Ich weiß auch gar nicht, wie die ihren Führerschein bekommen. Das ist so, da musst du mit allem rechnen. Ja, da werden ja auch einfach die Spuren gewechselt. Es gibt ja auch kein, das ist ja eh so, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich so aufgeregt, die überholen nicht links, rechts, von allen Seiten, scheißegal, ne? Aber es gibt dort, glaube ich, gar kein Linksüberholgebot. Du kannst von allen Seiten überholen, ist völlig egal. Dadurch bist du halt völlig im Chaos auch teilweise und die machen alle, was sie wollen. Auch bei den Beschleunigungsstreifen und so, ne? Und dass das natürlich nicht so einfach ist für Robotaxis, ist auch klar. Aber ja, es ist ja sehr spannend auf jeden Fall. Es gab übrigens auch noch eine weitere Meldung, ganz kurz. Man hat jetzt beantragt, dass es in Europa auch das Full Self Driving geben soll zum Ende des Jahres. Das hat man irgendwie mit so einem speziellen Paragraphen beantragt. Es gab auch nochmal ein neues Video, wie so ein Tesla Robotaxi durch Berlin gefahren ist. Also da war jemand, hat aufgepasst, aber das ist halt alleine durch Berlin gefahren. War auch nicht schlecht, ne? Aber wahrscheinlich auch dort gibt's noch viele Problemchen immer mal wieder. Aber ja, es tut sich auf jeden Fall was, aber ich glaube, es ist einfach noch ein sehr, sehr weiter Weg auch für Tesla, ne? Also bis das irgendwie reibungsloser funktioniert, boah, das wird schon noch dauern.
Ja, ich glaube, das werden jetzt dann auch so die Ersten gemerkt haben, dass man mit $4 pro Fahrt, das wird noch lange dauern, bis man da mal spürbar dann was sehen wird. Ja, also es ist halt so ein klassisches Sell und wirklich, wenn die News dann da sind, wenn dann mal so die ersten Robotaxis dann draußen sind, weil dass das jetzt in den nächsten paar Jahren nicht wirklich viel zum Ergebnis beitragen wird, ich meine, darüber sind sich ja zumindest mal so alle, die sich so ein bisschen drüber informiert haben, einig und dafür ist halt schon einiges im Kurs dann mit drin. Aber das haben wir jetzt schon oft thematisiert. Das brauchen wir nicht nochmal neu ausrollen. Aber es gibt noch eine Nachricht, die auch Tesla mit betrifft, die jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen für Druck sorgt. Denn Xiaomi hat sozusagen einen Konkurrent zum Model Y rausgebracht. Sieht so ein bisschen so für mich aus wie eine Mischung aus dem Model Y und so einem Porsche Cayenne, würde ich dann sagen. So ein bisschen, ja, so optisch hat es von beidem so ein bisschen Einflüsse. Sieht extrem, aber ich finde es cool aus. Also mir gefällt es optisch sehr gut auf jeden Fall. Und dieser neue SUV, also YU7
heißt. Ist sogar das Y mit dabei von Tesla, ja.
Ja, YU7, der kostet 252.000 Yuan und das sind umgerechnet ziemlich genau 30.000 Euro. Und damit liegen sie sogar unter dem Model Y um ja knapp 1200 Euro. Also das Model Y kostet ungefähr 31.400. Der von Xiaomi kostet 30.200 Euro. Er hat ein bisschen eine geringere Reichweite, aber ansonsten macht es schon einiges her und das könnte halt meiner Meinung nach auch wirklich zum Problem für Tesla dann eben werden, weil wir jetzt eben auch gesehen haben, also das betrifft ja auch eigentlich nicht nur die deutschen Autobauer, sondern für mich wahrscheinlich auch eine Tesla, dass die Chinesen halt auch immer mehr gerne die einheimischen Produkte kaufen, was ja auch naheliegend ist. Ich meine, warum soll den Chinese, gerade wenn man eben so dann auch bedenkt, wie Amerika natürlich dann auch bei denen wahrscheinlich im Land dargestellt wird, dadurch, dass es da halt auch immer diese Probleme gibt. Also welcher Chinese sagt dann, ja, da kaufe ich mir jetzt gerne einen Tesla, wenn es da eben dann auch optisch solche Alternativen gibt und die ja auch von der Qualität her immer besser werden, weil wie gesagt, Made in China, Den Spruch, den hörst du schon seit Jahren nicht mehr. Also gerade auch jüngere Leute, die kennen das schon gar nicht mehr. Das war mal vor 20 Jahren der Fall, aber das ist mittlerweile schon längst vorbei. Ja, also ich glaube, es bleibt weiter eine wirklich sehr schwierige Situation, zumindest für den Autobauer Tesla. Deswegen gucken da jetzt halt auch gespannt alle auf die Robotaxis. Aber ich glaube, das überschätzen dann halt auch viele, wie viel das in den nächsten Jahren zum Ergebnissen beitragen kann. Das wird noch eine ganze Weile dann eben dauern, dass das wirklich spürbar dann wird. Und vor allem dann halt natürlich auch mit den Kampfpreisen, mit denen sie jetzt da schon gestartet sind. Also es wird sehr, sehr interessant, aber auch sehr schwierig in den nächsten Jahren für Tesla, gerade eben auch durch die Konkurrenz, weil ja China halt somit der interessanteste Markt für E-Autos halt einfach ist, auch wenn Elon Musk einen guten Draht nach China hat. Das nützt ihm bei den Verbrauchern relativ wenig.
Ja, ich muss sagen, also insgesamt so schlecht läuft es ja gar nicht für Tesla in China. Sie haben natürlich trotzdem Probleme, aber wenn man das mit den Deutschen vergleicht, läuft es immer noch deutlich besser. Aber klar, ne, wenn jetzt solche Unternehmen wie Xiaomi kommen, Xiaopeng hat ja auch richtig gute Autos zuletzt rausgebracht, BYD sowieso, da gab es aber jetzt auch Meldungen, dass sie teilweise jetzt Nachtschichten wohl aussetzen, also auch da laufen sie nicht über Wasser und wenn man sich den Innenraum anschaut, mal bei golem.de könnt ihr mal einfach nach Xiaomi suchen, da seht ihr dann noch die Bilder, das sieht auch von innen sehr, sehr verdächtig nach Tesla aus, ja, der Bildschirm vorne, der einzelne, auch die Mittelkonsole mit den zwei Getränkehaltern, hinten auch in der Armlehne das Display, das kleine, wirklich genauso wie bei Tesla. Sie haben aber hinten auch noch zwei große Monitore drin. Also das machen die Chinesen ja eh insgesamt sehr krass. Ne? Also dieses Infotainment, das ist Endlevel bei denen einfach. Und das sieht schon ziemlich cool aus und ich denke auch, dass das Auto ein Erfolg wird einfach. Ne? Also da wird Tesla noch einen weiteren Konkurrenten haben. Ich glaube nicht, dass sie untergehen werden, aber auch da tun sie sich ja zuletzt schon schwer und die Zeiten des Wachstums dort, des großen, sind vorbei. Ich dachte insgesamt, das habe ich auch echt, der hätte ich niemals gedacht, dass da in Deutschland jetzt auch mit dem neuen Model Y überhaupt kein Push eigentlich kommt. Ich glaube, in anderen europäischen Ländern läuft es jetzt wieder ein bisschen besser, aber in Deutschland, da geht ja gar nichts einfach. Du siehst ja auch kein neues Model Y auf den Straßen. Ich sehe echt viele Teslas, aber das sind alles die alten Model Ys und die alten Model 3. Ganz wenige auch neue Model 3. Model S sieht man immer mal, aber auch eher das alte. Model X siehst du gar nicht. Und dass das neue Model Y halt noch nicht auf den Straßen ist, das ist schon echt krass, weil es ja eigentlich das meistverkaufte Auto war. Bin mal gespannt, ob da nochmal irgendwann die Verbraucher das vergessen, so ein bisschen, was da war, oder ob sie da stur bleiben. Also das ist schon echt, das ist schon krass. Aber gut, so ist es halt, ne?
Ja, dann gehen wir mal zur neuen Streitentwicklung bei OpenAI und Microsoft. Ja, da wird's langsam richtig ungemütlich und ich glaube, dass halt natürlich auch viele so, also vor allem so die Microsoft-Aktionäre natürlich auch diese Kooperation sehr gerne gesehen haben. Aber man hat ja jetzt schon gehört, okay, OpenAI ist auch schon mit der Google Cloud am Anbandeln gewesen, also man kooperiert da, obwohl ja Google, weil quasi das Konkurrenzprodukt schlechthin mit Gemini dann hat, zumindest mal eben so hier bei uns. Und jetzt ist es eben so, also es ist ja bekannt, Microsoft hat schon knapp 13 Milliarden in OpenAI investiert, das ist eine unfassbare Summe dann eben, ja, aber jetzt ist es eben so, also dieses neue AGI oder AGI, also das ist so die allgemeine künstliche Intelligenz, da möchte man sich abkoppeln von Microsoft und das ist halt eigentlich so für die Zukunft als das angesehen worden, was so das wirklich Spannende an dieser Zusammenarbeit ist. Also da soll, also laut OpenAI halt die Zusammenarbeit enden dann bei dem Ganzen und für Microsoft sollte sie dann halt erst beginnen, so wenn man es mal so ein bisschen kurz zusammengefasst sagen möchte, ja. Also es gibt da natürlich Abkommen und Vereinbarungen und die gelten eben nur so lange, wie dieses, also bis dieses AGI-System entwickelt ist. Aber Microsoft möchte jetzt halt vor allem da dann mit als Partner an Bord sein und das könnte jetzt dann hier für ziemlichen Ärger dann geben, auch wenn jetzt beide da öffentlich ja so ein bisschen am Beschwichtigen sind. Das könnte noch ziemlich ungemütlich werden. Das ist natürlich jetzt nur die Frage. Ich sage mir jetzt auch, wenn OpenAI sich natürlich einen großen Namen gemacht hat, mit Microsoft würde ich mich trotzdem nicht unbedingt anlegen wollen. Das muss man schon mal so auf der einen Warte dann sagen. Und zum anderen ist aber natürlich dann die Frage, wie wird man dann so diese neuen Wege gehen, beziehungsweise dann eben auch mit diesen neuen Technologien, nur weil sie jetzt sozusagen mit ChatGPT wahrscheinlich so der First Mover dann eben gewesen sind, zumindest derjenige, der das wirklich so richtig rausgebracht hat, auch kommerziell, heißt es natürlich nicht, dass sie bei den neuen Technologien dann hier auch immer die Nase vorne haben werden. Ich weiß nicht, wie
Haben
siehst
sie ja
du das
teilweise auch
Thema?
gar nicht mehr, ne? Also das Google-Modell zum Beispiel, Gemini, ist in vielen Bereichen jetzt besser als ChatGPT, hat man immer häufiger gelesen.
Ja.
Und da gibt es viele Benchmarks und so weiter. Aber ja, in welche Richtung das gerade geht, also ist auch für Microsoft meiner Meinung nach nicht gerade ungefährlich. Denn eigentlich hieß es ja immer, Microsoft ist so das Unternehmen, was da am besten aufgestellt ist, weil man eben mit ChatGPT zusammenarbeitet und ja, dementsprechend massiv profitiert. Aber wenn man natürlich jetzt nicht bei dieser AGI mit dabei ist, also das heißt übersetzt Artificial General Intelligence, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, und das ist ja das, wo so die Definition davon ist ja, dass das eine künstliche Intelligenz ist, die dem Menschen nichts mehr nahesteht oder teilweise sogar besser ist. Also ein hochautomatisiertes System, die Menschen in den meisten ökonomischen Tätigkeiten übertreffen, ja. Wann das genau kommt, ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gibt sogar teilweise Gerüchte, dass die das schon haben, aber noch nicht rausbringen, weil wenn du es rausbringst, dann ja, ist es ja für jeden anderen auch teilweise nutzbar. Du kannst ja erstmal intern mit einer allgemeinen künstlichen Intelligenz arbeiten und keine Ahnung, weiß Gott, was bauen lassen und so weiter. Gibt es ja die verrücktesten Sachen, die dann möglich sind. Es gab ja auch noch Gerüchte oder Meldungen, dass ChatGPT jetzt auch noch in Konkurrenz treten könnte mit Microsoft. Die bauen wohl ein eigenes, ja, Gegenprodukt zu Office oder auch zu Google Workspace, weil es ja so ist, dass viele Leute, die ChatGPT nutzen, sich die Ergebnisse dann irgendwie in eine Excel-File ausgeben lassen, und das will natürlich jetzt ChatGPT alles, dass das im eigenen System läuft. Dann gab es ja auch noch sehr viel Ärger mit einer Übernahme. ChatGPT hat, gerade mal schauen, wie sie heißen. Genau, sie haben Windsurf übernommen, ein Coding-Startup für 3 Milliarden. Und das ist quasi ein Konkurrent zu Microsofts GitHub Copilot. Und man möchte eben nicht, dass Microsoft auf die Daten von dem übernommenen Unternehmen zugreifen kann. Microsoft möchte das wieder. Also man sieht schon, da gibt es sehr viele Spannungen. Und
Aber ist ja lustig, wenn du überlegst, Microsoft investiert 13 Milliarden in OpenAI und die benutzen 3 Milliarden, um dann ein sozusagen Konkurrenzprodukt zu übernehmen. Das ist ja irgendwie
Man
schon.
muss Microsoft wieder nicht zugreifen. Ja, einerseits schon, aber wenn man natürlich sieht, wie viel OpenAI mittlerweile wert ist, ja, dann, ja, das ist ja
Ja.
gigantisch. Die verbrennen auch noch gigantisch viel Geld, aber man sieht insgesamt, dass so die Lage im Bereich KI, aber das zeigt auch wieder, wie wichtig das Ganze ist. Wenn du dort führend bist, dann hast du, glaube ich, in Zukunft riesige Vorteile. Deswegen geht es dort mit Hauen und Stechen einfach zur Sache. Apple ist ja auch aktuell zumindest abgehängt, da gab es ja auch Gerüchte, sie wollen jetzt Perplexity kaufen. Meta wollte die auch mal kaufen, hat wohl nicht geklappt oder waren in Verhandlungen. Jetzt ist Apple da mit dabei. Wenn sie das schaffen würden, dann wären sie unabhängiger von Google und könnten ja vielleicht sogar selbst richtig gute Sachen damit bauen. Meta wirbt gleichzeitig, das waren auch noch viele Meldungen, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Sie sind ja am Abgrasen bei OpenAI, die schlauesten Köpfe, und geben dort 100 Millionen Antrittsprämie, ja, für jemand, der wechselt. Das ist einfach so krass, ja. Aber wenn man das halt wieder ins Verhältnis setzt, dass die jetzt an dieser Superintelligenz bei Meta arbeiten, denn es sind wohl jetzt 3 Leute gewechselt von ChatGPT zu Meta, und die arbeiten eben in dieser neuen Super-Unit und schaffen es dann, das Llama-Modell oder was auch immer die bauen, zu so einer Superintelligenz auszubauen, das dann Meta nutzen kann für ihre Brillen, für was weiß ich was alles. Ja, dann sind halt 100 Millionen wieder Peanuts sozusagen, ja. Also von daher, Mark Zuckerberg geht da immer in die Vollen. Ich denke, das ist auch sogar richtig, weil wenn du da abgehängt wirst, dann hast du ein Problem einfach. Und er gibt da Vollgas, und dementsprechend ist das schon, das sehr viel Bewegung. Das macht auch, glaube ich, so ein bisschen gerade die Magie aus an den Börsen, weil man halt sieht, wer da gerade führend ist, der kann ja Großes erreichen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, was dort passiert. Genau, da gab es einen Artikel bei TechCrunch gehabt, dass das Meta jetzt verschiedenste OpenAI-Entwickler abgeworben hat, einfach die da die eine der führenden Rollen gespielt haben, unter anderem der Herr Bansal. Und ja, der war da wohl seit vielen Jahren bei OpenAI und hat da dieses 4o-Modell wohl, nee, dieses O1-Modell hat er wohl ja, unter anderem verantwortet.
Ja, ich warte immer noch, bis Mark Zuckerberg mich endlich abwerben will. Also die
Ja,
Antrittsprämie würde ich auch
das finde ich halt krass, ne?
hinnehmen.
Da merkt man, dass dem Daniel Geld nicht so wichtig ist. Er sagt, bei
Genau.
100 Millionen sagt er, nee, ich bleib beim Podcast einfach,
Ja,
ne? Ich folge
eben.
meinem Herzen.
Genau, ja. Und vor allem bei den guten Partnern, die wir haben, da sind 100 Millionen auch schnell verdient.
Genau.
Deswegen kein
Geld ist nicht
Thema.
alles, Daniel.
Genau, ja. Vor allem, wenn man genug hat, ja. Das sagen eh immer nur
Genau.
die Reichen, ja. Ja, ich weiß noch, vor einigen Monaten sind ja aber mal die Tech-Werte richtig unter Druck gekommen, als DeepSeek sein Produkt veröffentlicht hat. Und ich finde aber, dass es seitdem recht ruhig um das ganze Thema geworden ist. Also so schnell wie es da war, so gefühlt schnell war es dann auch wieder weg. Und nun zeigt sich, ja, so ganz einfach scheint es irgendwie doch nicht zu sein, denn DeepSeek verzögert nun seinen R2-Start. Und zwar, weil der CEO tatsächlich gesagt hat, er ist unzufrieden mit den Fortschritten, die sie gemacht haben. Es fehlt ihnen wohl vor allem auch an Nvidia-Hardware, wurde zugegeben. Also die Exportverbote. Vor allem so die H20-Chips, ja, die fehlen ihnen dann einfach, um dann eben auch ihre eigenen Modelle gut zu trainieren. Also für mich sieht es halt nach wie vor so ein bisschen immer noch so wie so ein Marketing-Gag aus, der damals stattgefunden hat. Ja, an der Börse, es war mal lustig mit anzusehen, dass dann da wieder mal einige in Panik geraten sind und dann gemeint haben, okay, jetzt wird alles wieder auf links gedreht, dass die kompletten Investitionen eingestampft werden. Also da zeigt sich dann eben, ja, es ist halt doch alles nicht so einfach, wie es da gerne dargestellt wurde. Das war wahrscheinlich irgendwie so das allerschönste Schönwetter. Das Szenario und dann sich halt irgendwie noch so ein bisschen zusammengebaut. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als wären sie wirklich eine ernsthafte Konkurrenz in ja, den wirklich wichtigen Punkten. Und wie gesagt, also es scheint aktuell sehr viel langsamer voranzugehen als bei vielen Konkurrenzprodukten, die halt einfach über eine bessere Infrastruktur verfügen dann. Und das ist auch das, was wir damals sogar in der Folge gesagt hatten. Ja, also selbst wenn das jetzt damals auf Augenhöhe war, dann muss man sich natürlich entscheiden, okay, auf wen würde man setzen? Derjenigen, der die viel bessere Infrastruktur vor allem hardwaretechnisch hat oder derjenige, der es halt jetzt erstmal optisch günstiger geschafft hat. Und dann bleibe ich natürlich aber trotzdem halt bei demjenigen, der die Mittel und die Infrastruktur halt einfach schon hat. Ja, also das wird auf jeden Fall noch weiter interessant werden. Aber ja, ich glaube, weil das Thema wurde damals viel zu heiß gekocht und dass man da schon eher so Richtung OpenAI, Gemini und so gucken sollte, im
Ja,
Gegensatz
es ging ja vor allen
zu
Dingen
was.
daran, ob man vielleicht gar nicht mehr so viele Chips braucht, ne, weil die es ja so
Genau.
effizient gemacht haben, aber dass es halt bei der Entwicklung der Modelle Möglichkeiten gibt, das schneller zu machen und besser. Ja, das stimmt jetzt. Die hatten da neue Techniken, aber dann, um diese ganzen Modelle dann zu nutzen, brauchst du ja trotzdem die ganze Rechenpower und das ist ja aktuell weiterhin der Bottleneck, ne? Das zweite Thema bei DeepSeek war auch noch, ne, chinesische Dienste zu nutzen, ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, und da ist ja auch wohl rausgekommen, dass man bei DeepSeek aktiv mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet und mit den Geheimdiensten und Daten weitergeleitet haben soll, ne? Und dementsprechend, ja, ich glaube, dass US-Firmen und auch in Europa, dass man da, ich weiß nicht, ob man das komplett verbietet, aber zumindest werden Firmen, glaube ich, da sehr, sehr vorsichtig sein, um irgendwie DeepSeek zu nutzen, weil dann halt Firmeninterne auch schnell mal in falsche Hände geraten können, ne? Also ich
Ja.
selbst bin da auch, ich deswegen irgendwie, ich habe auch nicht so Lust, zum Beispiel ein chinesisches Smartphone zu nutzen, ein chinesisches Auto will ich auch nicht fahren. DeepSeek nutze ich auch nicht. Dabei sind natürlich meine Sachen, die ich da eingebe, denen wahrscheinlich völlig, völlig egal, sozusagen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein gutes Gefühl bei.
Es ist halt das typische China-Thema und das ist auch etwas, was noch lange auch die Unternehmen mit dem Würgegriff halten wird. Denn wenn man auch bedenkt, so letztes Jahr war doch mal so diese große oder so diese Phase, wo auch mal so die China-Aktien-Comeback hingelegt haben. Wenn man jetzt aber mal so schaut, bei den allermeisten, ja, ist mehr wieder so die Ernüchterung
Tut sich nicht mehr so
eingekehrt,
viel,
ja.
ja.
Also natürlich, es gibt Einzelne, die wirklich da sehr gut gelaufen sind, aber wenn man jetzt mal so anschaut, der Großteil. Ja, das ist halt immer noch so dieses Thema, die Leute haben halt kein Vertrauen mehr. So würde ich es jetzt halt mal ausdrücken, ja. Also, wie will man das dann sagen? Weil viele Unternehmen, die sind ja weiter wirklich sehr gut gewachsen, aber an den Börsen laufen sie halt einfach sehr schlecht und wirken auch von den Kennzahlen her wirklich sehr günstig. Ja, also ich wäre da weiterhin wirklich extrem vorsichtig und skeptisch, weil gerade auch bei solchen KI-Modellen, da könnte ich vorstellen, wie schnell sowas dann in den USA und auch in anderen Ländern verboten wird, gerade da es halt jetzt auch bei DeepSeek wieder bekannt geworden ist, genau. Dann gehen wir mal so langsam in die Berichtssaison. Ich glaube, aber Michael wollte euch noch was zu unserem Partner sagen.
Genau. Ganz kurz nochmal zu unserem neuen Partner Parkett. Hat mir letzte Woche schon gesagt, ein super Tracking-Tool, um zu verfolgen, wie sich euer Portfolio so entwickelt, welche Dividenden ihr bekommt, wie einzelne Positionen laufen, welche Dividenden denn so angekündigt werden, wie sich das Portfolio gegenüber einem Index entwickelt hat, wie die Historie so ist und so weiter. Also auch sehr, sehr motivierend, das Ganze zu sehen, wie das in die richtige Richtung geht. Und was das Coole ist, was ich jetzt auch gemacht habe, es gibt schon einige Broker, unter anderem Scalable Capital, wo man ein Autosync machen kann. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie PDFs runterladen aus dem Online-Archiv und die dann alle reinladen, Schritt für Schritt, sondern ein Klick in der App einloggen und dann wird das innerhalb von wenigen Sekunden oder je nachdem, was ihr für eine Historie habt, vielleicht auch 1-2 Minuten, alles automatisch importiert und dann seid ihr auf dem aktuellen Stand einfach und könnt dann direkt reinschauen, was so in eurem Portfolio los ist, wie die Dividendenentwicklungen waren in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, was eure Top-Performer sind, Flop-Performer sind, also ja, alles auf einen Blick. Das ist schon wirklich extrem gut gemacht und sehr intuitiv. Bin ich echt begeistert von, muss ich sagen. Und ja, deswegen, das werde ich jetzt auch machen. Ich habe ja gesagt, ich habe auch so eine kleine Excel-Tabelle noch nebenher. Die pflege ich seit 15 Jahren schon. Das mache ich auch noch weiter. Muss dann immer mal am Wochenende ein paar Sachen nachtragen. Das ist echt nervig. Das Problem habe ich jetzt bei meinem einen Depot auf jeden Fall nicht mehr. Könnt ihr kostenlos machen. Es gibt ja auch die Plus-Variante, wo es dann mehrere Depots gibt und noch viele weitere Insights. Ihr seht zum Beispiel, was in einem ETF dann so drinne ist an Positionen und welche Positionen ihr dadurch dann habt, wenn ihr zum Beispiel den Nasdaq 100 habt, solche Sachen. Also checkt das unbedingt mal aus. Den Link packen wir euch da drunter und dann ja, synchronisiert gerne mal euer Portfolio von Scalable und Co. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall alles im Blick, was so an Bewegungen und Dividenden dabei ist. Genau, und damit Werbung Ende.
Genau, ja. Ja, was mit Sicherheit wieder den Tech-Märkten geholfen hat, sind die Zahlen von Micron Technology in dieser Woche gewesen, denn ja, die meisten sind wieder Richtung Allzeithoch unterwegs oder haben es sogar schon wieder erreicht. Und die Zahlen, ich glaube, diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, die wissen, Micron ist eine der volatilsten Aktien, die es gibt. Also in einem Quartal machen die mehrere hundert Millionen Verlust gefühlt, nur um im nächsten dann wieder Milliarden Gewinne zu machen. Also ist oft ein guter Indikator dafür, wie es so im Chipsektor läuft. Ja, aber diesmal sind die Zahlen wirklich sehr gut gewesen. Umsätze, die sind um 37% gewachsen, hat 9,3 Milliarden Dollar umgesetzt. Und was da vor allem das Beeindruckende war, die Margen, die sind wieder explodiert. Die Gross Margin, die ist von 27 auf 38% nach oben gegangen. Und das Net Income, das hat sich zum Vorjahresquartal fast versechsfacht von 330 Millionen auf 1,9 Milliarden. Also eine wahnsinnig starke Entwicklung und ein wirklich super Quartal für das Unternehmen. Die Aktie an sich, man muss sagen, ja, die ist zuletzt ohnehin schon recht gut gelaufen gewesen. Deswegen ist man ja jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtiger gewesen. Also es gab jetzt nicht so diesen ganz krassen Anstieg aufgrund dieser starken Zahlen, weil sich ja dann viele fragen, hey, wenn die Zahlen so gut waren, warum sind die nicht so gut gelaufen? Aber die hat alleine im letzten Monat, jetzt also in den letzten 30 Tagen gesehen, hat die über 26% zugelegt. Also da haben viele einfach mit einem guten Ergebnis gerechnet. Mhm. Aber bei sowas sage ich dann natürlich auch immer, also wenn so eine Aktie dann eben nicht verliert, nachdem sie so gut gelaufen ist, dann unterstreicht es aber auch nochmal, dass es wirklich sehr gut dann jetzt einfach aktuell läuft und kann man wirklich sehr zufrieden damit sein und ist auch ein Indikator dafür, dass wahrscheinlich auch die meisten Unternehmen im Chipsektor und auch eben die so Technik, KI haben in der kommenden Berichtssaison wahrscheinlich auch gute Zahlen präsentieren werden.
Ja, es ist also, ich glaube, es gibt kein zyklischeres Unternehmen als Micron wegen diesen ganzen DRAM-Preisen, die ja immer hoch und runter gehen. Dann wird wieder zu viel investiert, dann wieder weniger. dann ja, kommen da immer die Bodenbildung und dann geht das Ding wieder hoch. Also ich habe da auch schon ein paar Mal ja, gedacht, okay, jetzt krass, was für schlechte Zahlen. Das muss doch viel tiefer gehen. Dann dreht die Aktie aber, dann denkst du, was für geile Zahlen. Die ist ja auf dem Papier noch extrem günstig, muss ja viel höher gehen. Aktie steigt nicht mehr, weil das dann halt schon wieder das Top war sozusagen. Aber was sich halt in letzter Zeit jetzt geändert hat, ist, dass sie von diesen ganzen KI-Geschichten, von neuen Produkten, HBM4 heißt das jetzt, also High Bandwidth Memory, also Speicher mit sehr hoher Bandbreite, da läuft es extrem gut. Der Umsatz ist um 50% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Ja? Der Datacenter-Umsatz hat sich verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Also da sieht man, dass Micron doch einer der Profiteure ist, dass da ganz viele neue Rechenzentren aus dem Boden gestampft werden. Und Daniel hat es gesagt, also massives Umsatzwachstum, deutlich besser als erwartet, auch das Ergebnis deutlich besser als erwartet. Auch der Ausblick aufs Q4 2025 ist das, ne? Das ist ein verschobenes Geschäftsmodell dabei, Geschäftsjahr bei Micron. 2,5 Dollar beim Ergebnis. Da wurden nur 2,27 Dollar erwartet und Umsatz 10,7 Milliarden. Da wurden unter 10 Milliarden erwartet. Also, das sind bombastisch gute Zahlen gewesen einfach, ne? Die Aktie war zeitweise deutlich im Plus. Dann war sie sogar ein bisschen im Minus. Dann war sie wieder 2% im Plus. Aber Daniel hat's gesagt. Also, ich glaube, nach der Rallye, dass da eine kleine Verschnaufpause kommt, ist nicht ungewöhnlich und dementsprechend, also die Trends sind weiter intakt. Kann mir auch vorstellen, dass die Aktie weiter steigt. Man muss trotzdem aufpassen, ne? Die Zyklik ist da, aber bisher gibt es ja keine Zeichen, dass die Nachfrage nach Rechenzentren im Bereich KI abnimmt und dementsprechend kann auch Micron da noch eine ganze Weile auf der Welle mitschwimmen. Ne? Also wirklich bombastisch gut. Was noch kam, unter anderem, man möchte auch 200 Milliarden in den USA investieren. Also da tut man Donald Trump einen großen Gefallen. Risiken so weiterhin natürlich irgendwie, wenn es doch Zölle geben sollte. Das ist so eine Gefahr. Man versucht weiter hier zu forschen und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und ja, insgesamt bleibt man da sehr optimistisch. Also ja, sieht sehr gut aus bei Micron.
Ja, ganz im Gegensatz zu Nike, da werden sich einige wahrscheinlich verwundert die Augen gerieben haben, denn es sind wieder mal katastrophale Zahlen präsentiert worden, zumindest wenn man es mal optisch anschaut. Ja. Trotzdem ist die Aktie zeitweise über 10% im Plus gewesen und das nur, ja, weil man mal gesagt hat, so langsam könnte es jetzt mal wieder besser werden, ja. Also sehr schwierig auf jeden Fall, ja. Also die Zahlen an sich, ich kann denen wirklich nichts Positives abgewinnen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also auch wenn die Aktie da so stark im Plus war, wenn ich mir anschaue, dass die Umsätze wieder um 12% rückläufig gewesen sind. Das Income before Taxes ist um 82% gesunken und das Net Income um 86%. Da muss ich schon ehrlich sagen, also da fehlt mir doch so ein bisschen die Fantasie aktuell, ja. Und dann nur, weil im Earnings Call dann irgend gesagt wird, man rechnet jetzt wieder damit, dass es wieder so ein bisschen besser wird. Boah, das finde ich ganz schwierig, ja. Also bei Nike, aber wie gesagt, das ist Wahnsinn, wie schnell da der Verfall nun stattgefunden hat. Also die sinken immer weiter, also die schrumpfen immer weiter nach unten. Die Margen sind am Kollabieren, die Gross Margin, die ist von 44,7 auf 40,3% zurückgegangen. Also bei Nike, das ist echt besorgniserregend, muss man schon sagen, wie es da abgeht. Ja, die Frage ist jetzt natürlich so in den nächsten Jahren, was, oder so, ja, nicht Jahre, sogar in den nächsten Monaten, was könnte da jetzt so für den großen Turnaround sorgen? Ist die Frage, was hältst du davon? Du hast sie noch im Depot.
Ich hab's oder? Immer noch, ja. Ich werde sie jetzt auch halten, ja. Also sie ist 10% im Plus jetzt vorbörslich. Einige Analysten haben sogar die Kursziele erhöht, ja. Also der Markt spielt anscheinend jetzt wirklich, dass das so vielleicht das letzte sehr schlechte Quartal war. Ob das so kommt, wird man sehen. Also wenn man vergleicht, was jetzt zum Beispiel auch Adidas so an Zahlen zuletzt geliefert hat, dann ist das wirklich besorgniserregend, was Nike dort gemacht hat. Gut, der neue CEO, der braucht Zeit. Er hat halt, und es war ja spannend, wie die Aktie reagiert hat. Erstmal, die Zahlen waren katastrophal schlecht. Sie waren aber besser als erwartet. Ja, die Erwartungshaltung war so niedrig, dass man sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abgeschnitten hat. Trotzdem, die Aktie war dann wenig verändert. Und dann kam der Earnings Call und da ging es dann 10% nach oben. Der CEO, der Herr Hill, Elliot Hill heißt er ja, der war ja schon mal früher ganz lang bei Nike, dann war er mal irgendwie, glaube ich, weg, jetzt ist er wiedergekommen. Der hat gesagt, von nun an erwarten wir eine Verbesserung unserer Geschäftsergebnisse. Und das hat gereicht, die Aktie nach oben zu pushen. Es sei Zeit, das Blatt zu wenden. Also, und der Ausblick aufs jetzt laufende Quartal, da wurde auch nochmal was sehr Schwaches erwartet. Es ist auch sehr schwach, aber es soll nicht mehr zweistellig nach unten gehen, sondern nur noch im einstelligen Bereich, im mittleren einstelligen Bereich, also minus 4 bis minus 7% beim Umsatz. Und das reicht dem Markt anscheinend aktuell schon, dass es wieder so ein bisschen nach oben geht. Eine Gesamtjahresprognose gibt es nicht, wegen der genau möglichen Zölle, Pipapo. Das ist sehr schwierig, aber man möchte eben jetzt wieder mehr machen in Sachen Produktinnovationen und mehr Storytelling, mehr wieder in Richtung Sport gehen. Man hat viel gemacht, irgendwie Organisation neu strukturiert und so weiter, Investitionen getätigt und ja, das soll mittelfristig alles helfen. Aber ja, die große Trendwende sehe ich da auch nicht, ne? Und dass das jetzt ganz schnell wieder alles toll wird, das sehe ich auch nicht. Aber die Aktie, klar, die ist natürlich auch extrem schlecht gelaufen. Ich werde jetzt trotzdem mal dabei bleiben und ich denke weiter, langfristig wird sich Nike berappeln. Die Marke ist weiter gut und stark. Muss mal wieder elektrisiert werden, dass es da nach oben geht. Aber ich glaube, man braucht weiter viel Geduld und dass die Aktie jetzt ohne Ende nach oben läuft, sehe ich auch nicht. Ne? Mal sehen, ob sie die 10% Gewinn hält. Das ist ein erstes Licht am Ende des Tunnels. Wahrscheinlich hat man erste Indikation, dass die Verbraucher doch nicht so stark auf die Bremse treten und dass es gar nicht so schlecht läuft. Jetzt aber, ich meine, immer noch einstelliger Rückgang beim Umsatz, ne? Das ist bei weitem kein Wachstum. Ne? Also was man da bei anderen Anbietern wie Adidas gesehen hat, selbst Puma wächst ja noch oder Lululemon, On wächst extrem stark bei Schuhen, Deckers Outdoor hier mit Hooker und so, die sind ja auch alle gut gewachsen. Das ist schon krass, was Nike da, ja, Bockmist gebaut hat. Aber gut, es gibt ein bisschen Hoffnung wieder.
Ja, aber naja gut, Hoffnung wäre für mich erst, wenn es dann wirklich dann mal ersichtlich ist. Denn was ich ebenfalls noch als Problem ansehe, und das wird sie auch noch lange beschäftigen, die Inventories, die sind weiter auf Vorjahresniveau geblieben. Und das bei einem so starken Umsatzrückgang, das sind wirklich sehr schlechte Nachrichten. Also die Lager sind quasi weiter voll und es wird dann auch weiter für Margendruck dann sorgen. Also dass es auch hier mal so spürbar wieder einen Margengewinn gibt, das sehe ich auf dem aktuellen Niveau halt tatsächlich gar nicht bei einer Nike. Ja. Also die Lage, die bleibt hier weiter wirklich sehr prekär. Ich bin jetzt mal gespannt, dieser Gewinnrückgang, ob das jetzt ja nur mal so ein bisschen so ein einmaliger Effekt dann gewesen ist, weil das ist ja schon wirklich extrem besorgniserregend, wenn da der Gewinn einfach mal um 86% einbricht. Ja, also
Also es ist auch wieder auch ein perfektes Beispiel dafür, dass es sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung immer diese Argumente, diese Aktie ist jetzt extrem günstig, die kann man kaufen. Ne? Ich meine, da lagen wir, glaube ich, auch ein bisschen daneben, weil wir gesagt haben, Nike wird langsam interessant. Wir haben nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass das Ergebnis um 80% einbricht. Aber wenn man natürlich auch sagt, diese Aktie ist extrem teuer, aber wenn es dann halt operativ so viel besser läuft als erwartet, dann wächst ein Unternehmen da schnell rein. Und bei Nike, ja, ist es halt echt das Gegenteil. Also die Aktie ist stark gefallen, aber zu Recht eben, weil das Ergebnis massiv eingebrochen ist. Und dadurch ist die Aktie ja, wenn jetzt keine Trendwende kommt, im Endeffekt gar nicht günstiger geworden. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass da irgendwann sich ein bisschen was tut beim Ergebnis. Aber es ist schon krass, ne? Wie das in die falsche Richtung lief zuletzt.
ja, aber wir werden es für euch weiter auf jeden
Genau.
Fall mitverfolgen. Genau, also denkt dran, wenn ihr euch mal Parkett anschauen wollt, Link unten in der Videobeschreibung, erster angepinnter Kommentar oder in den Shownotes. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ab nächster Woche ist es noch ein bisschen ruhiger, was die Berichtssaison angeht, aber ab der übernächsten Woche, da geht's dann wieder so richtig los. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr auch da dann wieder mit dabei seid. Lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben für die Folge da. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Genau.
Ciao.
Ciao.